Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran, aus der dritten Sure, der Sure Ole Imran, den 37. Vers.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
Dass im Heiligen Koran eine Sure Maria, der Mutter Jesu, a.s., gewidmet ist, wissen Sie. Aber auch in anderen Koranversen ist, sie würdigend und ehrend, von ihr die Rede. Wie in diesem, der übersetzt lautet: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott nahm Mariam wohlgefällig an, ließ sie edel und hold heranwachsen und vertraute sie Zacharias an. Wann immer Zacharias in ihre Kammer trat, sah er dort Speise. Er fragte sie: Maria, woher hast du sie? Und sie antwortete: Sie kommt von Gott. Dem, dem Gott möchte, gibt er in aller Großzügigkeit.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 30. Juni 2021, gleich dem 9. Tir 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Die jüngsten Präsidentschaftswahlen im Iran. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Tahta Lavanchi, Iran ist bereit, sich in Formulierung erforderlicher Prinzipien für den Cyberspace zu beteiligen. Zionistisches Regime besorgt über zunehmende Neigung der Araber zu Iran. Einweihung israelischer Botschaft in Abu Dhabi, Verrat an palästinensischer Sache. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Tahta Lavanchi, Iran ist bereit, sich an Formulierung erforderlicher Prinzipien für den Cyberspace zu beteiligen. Irans Botschafter und ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen sagte, dass Iran eines der Opfer von Cyberangriffen durch den zerstörerischen Computervirus Stuxnet sei und fügte hinzu, die Islamische Republik Iran ist bereit, sich an den Bemühungen der Generalversammlung zu beteiligen, um die für den Cyberspace geforderten Prinzipien und Normen zu formulieren. Majid Tahta Lavanchi fügte am Dienstag in seiner Rede bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrates, die zur Überprüfung der Cyberspace-Sicherheit stattfand, hinzu, der Cyberspace bietet den Menschen goldene Möglichkeiten, um alle Aspekte ihres Lebens kontinuierlich zu entwickeln und zu verbessern. Er erklärte weiter, derart starke Fähigkeiten sollten weltweit gefördert werden, insbesondere in Entwicklungsländern, und ihr Missbrauch durch Aggression, Erpressung, Einschüchterung und Anwendung von Gewalt und Einmischung in Angelegenheiten, die in die interne Zuständigkeit jedes Landes fallen und eine Verletzung ihrer nationalen Souveränität verursachen, sollten verhindert werden. In den letzten Jahren habe man einen besorgniserregenden Trend systematischer Anschuldigungen einiger Länder gegen andere Länder und der Zuschreibung von Cyberangriffen oder ähnlichen Aktivitäten im Cyberspace beobachten können. Der Grund für die Anschuldigung sei rein politischer Natur, so der iranische Diplomat in New York weiter. Der Cyberspace und die damit verbundenen Techniken und Technologien sollten ausschließlich für friedliche Zwecke verwendet werden und zu diesem Zweck sollten die Länder zusammenarbeiten, Verantwortung übernehmen und die internationalen Rechte vollständig einhalten, forderte er. Tahta Lavanchi betonte, die UN-Generalversammlung sollte ihre Bemühungen fortsetzen, die für den Cyberspace erforderlichen Prinzipien und Normen zu entwickeln und zu formulieren, und in dieser Hinsicht ist Iran bereit, mit der Generalversammlung zusammenzuarbeiten. Zionistisches Regime besorgt über zunehmende Neigung der Araber zu Iran. Bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten im Weißen Haus konnte der israelische Präsident seine Besorgnis über die Möglichkeit nicht verbergen, dass sich weitere arabische Länder im westasiatischen Raum Iran zuwenden könnten. Die israelische Zeitung Haaretz zitierte eine diplomatische Quelle mit der Aussage, der israelische Präsident Reuven Rivlin habe Joe Biden Informationen über die diplomatischen Bemühungen Irans gegeben, die arabischen Golfstaaten näher an Teheran zu bringen. Dem Bericht zufolge sagte Rivlin zu Biden, dass eine Änderung der Politik Washingtons in der westasiatischen Region zu einer stärkeren Hinwendung der Araber zu Iran führen könnte. Biden versprach bei einem Treffen mit Rivlin am Montag im Weißen Haus, dessen siebenjährige Amtszeit am 9. Juli 2021 endet, gerichtet an die Zionisten auch, dass Iran während seiner Amtszeit nicht an Atomwaffen gelangen werde. Diese Behauptung erfolgt zu einer Zeit, in der das zionistische Regime, das über das einzige Arsenal voller Atomwaffen in Westasien verfügt, die größte Bedrohung für die Sicherheit der Region ist. Im April gab Biden seine Entscheidung bekannt, bis zum 11. September 2021 alle US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen. In den vergangenen Monaten erfolgte schon der vorzeitige Abzug von mehr als 4.000 US-Soldaten aus Afghanistan. Einweihung israelischer Botschaft in Abu Dhabi. Verrat an palästinensischer Sache. Mit einem weiteren Verrat an der palästinensischen Nation und ihrer Ideale sowie an der gesamten islamischen und arabischen Umma hat das zionistische Regime am Dienstag die offizielle Eröffnung seiner Botschaft in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, bekannt gegeben. Palästinensischen Medienberichten zufolge bezeichnete der israelische Außenminister Yair Lapid, der die Vereinigten Arabischen Emirate besuchte, die Eröffnung der israelischen Botschaft in diesem Land als einen historischen Moment. Die Eröffnung der Botschaft erfolgte nur wenige Wochen nach dem 12-tägigen Krieg gegen Gaza, bei dem mindestens 256 Palästinenser, darunter 67 unschuldige Kinder, vom zionistischen Regime getötet und mehr als 2000 weitere verletzt wurden. Die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas und der islamische Dschihad Palästinas verurteilten die Eröffnung der israelischen Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Darüber hinaus wird Youssef al-Jalama bald der erste offizielle Botschafter Bahrains beim israelischen Regime sein, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur Bahrains am Dienstag. Al-Jalama war zuvor stellvertretender Botschafter Bahrains in den USA. Das Kompromissabkommen der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Bahrains mit dem zionistischen Regime wurde am 15. September 2020 im Beisein des damaligen US-Präsidenten Donald Trump offiziell unterzeichnet und die beiden kleinen arabischen Golfstaaten legten ihre langjährigen geheimen Beziehungen zu den Zionisten offen. Afghanistan, Bildung einer Volkstruppe gegen Taliban. Der afghanische Verteidigungsminister hat die Bildung einer Volkstruppe zur Abwehr von Taliban-Angriffen angekündigt. Bismillah Khan Mohammadi, der in die Provinz Maidan Wardak gereist war, um die dortige Sicherheitslage zu beurteilen, sagte, die Sicherheitskräfte würden ihr Möglichstes tun, um den Taliban entgegenzutreten und keine Mühen scheuen, sich ihnen zu widersetzen. Der afghanische Verteidigungsminister fügte hinzu, Verhandlungen sind der beste Weg, um den Konflikt in Afghanistan zu beenden, und die Taliban können nicht durch Krieg an die Macht kommen. Unterdessen sind jedoch viele afghanische Städte unter die Kontrolle der Taliban geraten und die afghanische Armee arbeitet daran, sie zurückzuerobern. Nach der Einnahme einiger Städte durch die Taliban übernahmen diese auch die Kontrolle über Khakris in der afghanischen Provinz Kandahar. Laut der Nachrichtenagentur Shafaghnah sagte der Abgeordnete von Kandahar, Aref Nurzai, dass die Taliban in der vergangenen Nacht in der Nähe eines Kontrollpunkts der Armee in der Stadt Khakris ein Auto voller Sprengstoff in die Luft gesprengt hätten. Der Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid behauptete, bei den Angriffen seien mehrere afghanische Soldaten getötet, verletzt oder gefangen genommen worden. Jeden Tag fallen einige afghanische Städte an die Taliban. Teilweise überlassen die afghanischen Sicherheitskräfte den Taliban widerstandslos Städte und Militärstützpunkte. Die Ausweitung des Terrorismus, die Eskalation von Krieg, Unsicherheit und Instabilität sowie die Tötung der unterdrückten Bevölkerung Afghanistans sind das Ergebnis der gescheiterten 20-jährigen US-Militärpräsenz in diesem Land, die neben den genannten Folgen keine anderen Auswirkungen als die Zerstörung der Infrastruktur und die Flucht von Hunderttausenden Afghanen hatte. Syrien. US-Koalition behauptet, zur Niederlage von IS beigetragen zu haben, weit entfernt von der Realität. Syrien hat die jüngsten Behauptungen der US-geführten Militärkoalition, dass die westliche Allianz eine Rolle bei den Bemühungen um den Sieg über die Terrorgruppe IS gespielt habe, zurückgewiesen und erklärt, dass die Weltöffentlichkeit sich bewusst ist, dass solche Aussagen trügerisch sind und nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Das syrische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten hat am Dienstag eine Erklärung, die am 28. Juni in Rom von US-Außenminister Antony Blinken und Außenministern der Koalition, die sich angeblich gegen den IS zusammengeschlossen hatten, kritisiert. In der Erklärung, die nach einer Konferenz der Außenminister des Militärbündnisses veröffentlicht wurde, bekräftigten die Teilnehmer ihre gemeinsame Entschlossenheit, den Kampf gegen den IS fortzusetzen und Bedingungen für die dauerhafte Niederlage der Terrorgruppe zu schaffen, die nach wie vor der einzige Zweck der Koalition ist. Auf der Konferenz behauptete Blinken, die USA hätten 436 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Vertriebenen in Syrien und den umliegenden Ländern beigetragen. Als Reaktion darauf veröffentlichte das syrische Ministerium eine Erklärung, in der es bedauert, dass einige Außenminister der Koalitionsstaaten zwei Erklärungen der Vereinigten Staaten und einer Reihe ihrer Verbündeten zustimmen und unterschreiben mussten, ohne die Möglichkeit zu haben, sie zu prüfen. In der Erklärung des Ministeriums wurde hervorgehoben, dass diejenigen, die zur Niederlage der IS-Terroristen beigetragen haben, tatsächlich syrische Regierungstruppen, russische Streitkräfte, die irakische Armee sowie Widerstandskämpfer in der Region waren. Das syrische Außenministerium stellte fest, dass die Luftangriffe der US-geführten Koalition eher auf unschuldige Zivilisten zielten und städtische Einrichtungen sowohl in Syrien als auch im benachbarten Irak verwüsteten. Es wies auch falsche Anschuldigungen westlicher Mächte zurück, dass sie beabsichtigten, Syrern humanitäre Hilfe zu leisten. Das Ministerium erklärte, dass solche Behauptungen zu einer Zeit kommen, in der die Vereinigten Staaten und die Europäische Union verschiedene Sanktionsrunden gegen Syrien verhängt haben, die es normalen Menschen erschweren, Medikamente, Lebensmittel und Treibstoff zu beschaffen. Zudem plündert das US-Militär Energieressourcen und Weizenernten in dem von der Krise betroffenen arabischen Land. Was die Heuchelei der Unterzeichner der Erklärung zeigt, ist ihre Behauptung, Vertriebenen in Syrien zu helfen und ihnen Grundnahrungsmittel anzubieten, betonte das syrische Außenministerium. Die Arabische Republik Syrien begrüßt die Rückkehr aller vertriebenen Bürger in ihre Heimat in Sicherheit und Würde. Syrien hat gesagt, dass der wahre Zweck der Maßnahmen darin besteht, Druck auf die Syrer und ihre Lebensgrundlage auszuüben, ein unmenschlicher Versuch, normalen Menschen die Luft abzuschnüren. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es teils bewölkt bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 33 Grad, Mashhad 34 Grad, Isfahan 34 Grad, Shiraz 34 Grad und Bandarabas 39 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Irgendwie kommen Teheran und Washington nicht recht zusammen. Die Atomverhandlungen haben jetzt 7 Runden gedauert und die abtretende Regierung Rouhani verkündet, alle Probleme seien gelöst. Verhandlungen können Erfolge zeigen, doch der US-Deep State entscheidet über die Durchführung, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview. Heute hören Sie den zweiten Teil. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pastude.com/de abrufbar.
Herr Hörstel, wie sehen Sie die Rolle Israel diesbezüglich, vor allem der neuen israelischen Regierung?
Ja, das ist wieder so eine Frage, Herr Shahorkny. Wir merken doch, jetzt hat also gerade ein Außenministertreffen stattgefunden. Der neue Außenminister Israels hat seinen amerikanischen Amtskollegen Blinken getroffen. Und dieser Blinken wird dann auch noch den möglichen nächsten Regierungschef Israels, den Yair Lapid, treffen. Und diese Sprechweise, möchte ich mal sagen, aus Tel Aviv, die jetzt kommt zu den weiterlaufenden und offenbar nicht so schlecht laufenden Atomgesprächen zwischen dem Iran und seinen westlichen Partnern, dass China und Russland da auch dabei sind. Das ist eher, wie soll man sagen, ein Backup für den Iran. Der Iran muss sich hier mit dem Westen auseinandersetzen. Es geht darum, wie sich die USA dazu stellen. Und da hören wir, ich will mal sagen, mit heruntergefahrener Rhetorik, aber in der Sache glasklar das israelische Nein zu diesem Atomvertrag, der da geplant ist. Das wollen die nicht, ganz eindeutig nicht. Und ganz eindeutig ist es auch so, dass die USA ein Interesse daran haben, mit dem Iran in ein Gespräch zu kommen. Das haben sie natürlicherweise. Und in der Vergangenheit war das eben so, dass Trump im Prinzip die pro-zionistische Seite überbetont hat in einer Weise, die Amerika schwer geschadet hat. Das ist keine Frage, den eigentlich amerikanischen Interessen. Und das hat er so weit getrieben, dass es sogar dem amerikanischen Deep State zu viel wurde. Ja, so muss man das wohl sehen. Aber man sieht, die Rhetorik ist unverändert nach dem Regierungswechsel. Es ist also praktisch für die harten Fakten am Boden, egal ob ein Netanyahu regiert oder jemand anders. Weil im Prinzip die politische Richtung, die Israel nimmt, sich gar nicht ändert. Und das sehen wir jetzt auch in Jerusalem, gerade 13 Familien enteignet in Ost-Jerusalem, palästinensische Familien und ihre Häuser zerstört durch israelische Kräfte. Das sind die Dinge, wie das da weitergeht. Also diese, ich will mal sagen, ethnische Ausmerzung, diese ethnische, ich möchte nicht sagen Säuberung, sondern dieses einseitige Verändern eines ganzen Volkes, indem man einen Teil einfach ausradiert. Ja? Das kann man gar nicht anders sagen. Eine solche israelische Politik ist das hier mit den Palästinensern in Ost-Jerusalem vollkommen rechtswidrig gegen die internationalen Vereinbarungen. Das macht die neue Regierung schon. Und auch hier sehe ich jetzt nicht einen entscheidenden oder wichtigen oder nennenswerten Unterschied zum Vorgänger Netanyahu.
Herr Hotzel, wenn kein Atomabkommen angestrebt wird, was wird dann sonst angestrebt in Wien?
Das frage ich mich ganz ehrlich gesagt. Denn im Prinzip ist es so, die iranische Linie ist vollkommen klar. Der Iran hat sein Atomprogramm um 10 Jahre Entwicklungsarbeit in Größenordnung von Milliarden US-Dollar zurückgedreht für diesen Atomvertrag. Der Iran hat nicht bekommen von 2015, nicht bekommen, was im Vertrag festgelegt war, nämlich ein internationales Standing, anständige Handelsbeziehungen auch in den Westen hinein oder nach Europa, hat alles so nicht stattgefunden wie gewollt. Aber der Iran hat seinen Teil überbezahlt, ich sage die Wiener Atombehörde immerhin. So. Jetzt kommt die zweite Runde und der Iran hat klargemacht, diesmal müsste es eigentlich ein bisschen anders laufen, hat sich aber gleichwohl verhandlungsbereit und gesprächsbereit und offen gezeigt. Und die USA eigentlich bisher wohl auch. Und man hat natürlich was zu besprechen und ist uns allen klar natürlich, dass schon 2013 bis 2015 bis zum ersten Atomvertrag tatsächlich ja viele Dinge außerhalb des ureigensten Atomthemas besprochen worden sind. Ja, das war ja gerade das Interessante dieser Annäherung. Und die amerikanische Verhandlungsführung ist eben sehr erfahren in diesen Dingen und könnte hier direkt anknüpfen, soll nun aber offenbar nicht, wie Israel das so wünscht. Und es wird der Regierung in Washington schwerfallen, sich über die israelischen Wünsche glatt hinwegzusetzen. Mit anderen Worten, das wird eine schwierige Geschichte. Und wohin die führt, kann man ganz klar sagen, zu Ihrer Frage, Herr Schorkny. Der Iran wird sein Atomprogramm einfach fortsetzen und wird weiter aufbauen. Und das geht dann zu einem Punkt, bisher hat Teheran klar gesagt, wenn wir zu einer Einigung kommen, drehen wir das auch wieder zurück. Aber irgendwann geht das kaum noch.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen, besonnen, gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt. Wir nehmen erneut das Thema Regieren und Politik gemäß der Vorgehensweise des Propheten und der Ahlul Bayt auf. Aus vielen Lehren des Islams ist die Politik nicht wegzudenken. Der Islam soll die Menschheit auf den rechten Weg führen und seine Gebote erwidern alle Bedürfnisse des Menschen. Gemäß der Religion Gottes ist eine Regierung das erforderliche Mittel für die Umsetzung der islamischen Gesetze und zur Verwirklichung der hohen Ziele des Islams auf Gesellschaftsebene. Der Prophet hat ab Beginn seiner Berufung die Menschen über die Zielsetzung des Lebens aufgeklärt und sie zur Anerkennung der Gleichheit der Menschen vor Gott und der Ablehnung von Privilegien für Völker und Stämme und der Ehrung der Frau in der Gesellschaft aufgerufen. Alle diese Angelegenheiten ließen sich erst dank einer islamischen Regierung verwirklichen. Der Prophet gründete in Medina einen Staat, und dies ist der beste Beweis dafür, dass Religion und Politik miteinander eng verknüpft sind. Ziel des Propheten war die Verwaltung der politischen Angelegenheiten der Gesellschaft. Er begnügte sich also nicht mit Angelegenheiten des Gottdienens und der guten Moral, und dies zeugt davon, dass Regierung und politische Führung im Islam einen wichtigen Platz einnehmen. Der Prophet hat persönlich Maßnahmen zur Praktizierung der Gesetze und Durchführung der islamischen Konzepte und Betreuung der Angelegenheiten der Gesellschaft ergriffen. Diese politischen und sozialen Maßnahmen bildeten einen beachtlichen Teil in seiner 23-jährigen Tätigkeit als Prophet. Denn er wünschte, eine heile Gesellschaft aufzubauen, deren Basis das edle Denken der Religion bildet. Deshalb hat er sofort, nachdem sich die Möglichkeit dazu bot, einen islamischen Staat gebildet. Nach seiner Ankunft in Medina hat er mit verschiedenen Volksstämmen ein Bündnis geschlossen und unter ihnen Einigkeit erzielt. Zu diesen Bündnissen gehört der Bruderpakt zwischen den Einwanderern aus Mekka und den Muslimen in Medina. Solche Bündnisse festigten die Grundlagen des islamischen Staates. Danach erbaute er zusammen mit den anderen die Moschee in Medina, in denen sich die Muslime versammelten, stellte ein Heer auf, entsandte Botschafter in andere Gebiete und wählte geeignete Personen für das Richteramt und Gouverneure für die Gebiete, die zum Islamischen Reich zählten. Er ergriff ebenso kulturelle Maßnahmen und spornte die Muslime an, schriftkundig zu werden und Wissen zu erwerben, während er außerdem die irrigen Ansichten aus der Zeit der Unwissenheit und Aberglauben bekämpfte. Alle diese wichtigen Maßnahmen des Propheten waren nur im Rahmen der islamischen Regierung verwirklichbar. Indem er den Gedanken von der islamischen Brüderlichkeit verbreitete, rief er eine Eintracht hervor, die in der Religion verwurzelt war. Die islamische Verbrüderung war ein bedeutender politischer Schritt und schuf die Grundlage für die Bildung der großen islamischen Gemeinde. Thank you. An dem Vorgehen des Propheten zeigt sich, dass er sowohl auf interner als auch auf externer Ebene tätig wurde, da er den Glauben an den einen Gott auf der ganzen Welt verbreiten wollte. Innerhalb des islamischen Gebietes schloss er Friedensverträge ab und bildete Kräfte aus, die die Religion unter der Bevölkerung lehren. Er schickte außerdem Botschafter und Schreiben in die Gebiete, die außerhalb des islamischen Staates lagen. Beim Aufruf zum Islam verfolgte er bestimmte Prinzipien und diese bildeten auch seine Grundlage in der Außenpolitik. Zu der Strategie des Aufrufes gehörten Flexibilität und Milde. Es war das milde und nachsichtige Verhalten des Propheten, welches deutlich zur Verbreitung des Islams und dazu beigetragen hat, dass er die Herzen der Menschen gewinnen konnte. Im Koran wird das milde und freundliche Verhalten des Propheten gegenüber den Menschen als eine Gnade Gottes bezeichnet. In der Sure 3, Ali Imran, lesen wir im Vers 159: Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen. Wärst du aber schroff und hartherzig, so würden sie wahrlich rings um dich auseinandergelaufen. So verzeihe ihnen, bitte für sie um Vergebung und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate. Und wenn du dich entschlossen hast, dann verlasse dich auf Allah. Gewiss, Allah liebt die sich auf ihn Verlassenden. Die Nachsicht des Propheten ebnete ihm den Weg zu langfristigen Zielen. Das soll allerdings nicht bedeuten, dass der Prophet das Wohl der Muslime oder die Grundlagen der Religion missachtete. Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Außenpolitik des Propheten war es, Gemeinsamkeiten mit den Gegnern zu nutzen, um sie auf den rechten Weg zu führen. Dies geht aus seinen Botschaften an die Oberhäupter anderer Reiche hervor, zum Beispiel aus einem Schreiben an den König von Iran und an den König von Abyssinien. In seinem Schreiben an den König von Abyssinien, der ein Christ war, stand unter anderem wie folgt: Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, des Gnädigen, von Mohammed, dem Gesandten Gottes, an den König von Abyssinien, den Negus. Zusammen mit dir preise ich Gott, außerdem es keinen anderen Gott gibt, Gott den Reinen, ohne Makel und Mangel, der Sicherheit gibt und wacht, und ich zeuge dafür, dass Jesus, der Sohn der Maria, der Geist Gottes und sein Wort ist, welches er der keuschen Maria schickte, worauf sie Jesus empfing. Nach dieser Einleitung hat der Prophet Salawatullah alaih sich mit folgenden Worten an den König von Abyssinien gewandt: Ich rufe dich zu dem einen, einzigen Gott und zum Gehorsam gegenüber ihm und zur Befolgung von mir und dem, was zu mir herabgesandt wurde, auf. Denn ich bin der Gesandte Gottes und ich rufe dich und deine Heere zu Gott herbei. In den Beziehungen zum Ausland besaß die Einladung zum Islam den Vorrang vor anderen Prinzipien, denn es war das Ziel des Propheten, dass alle Menschen den Islam annehmen. Gott hatte ihm im Vers 125 der Sure 16 nach wie folgt offenbart: Lade ein zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und debattiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Dein Herr ist es, der am besten weiß, wer sich von seinem Weg abwendet und wer zur Rechtleitung findet. In diesem Vers wird der Prophet dazu angehalten, auf eine weise Art zum Islam einzuladen. Weisheit schließt Wissen, Logik und Beweisführung mit ein. Wenn die Außenpolitik auf Weisheit und Logik beruht, kann sie Gegner und Feinde zum Nachdenken anregen und schlummernde und oberflächliche Gemüter wachrütteln. Daraufhin wird der Prophet im obigen Vers angehalten, mit den Gegnern auf eine schöne Weise zu reden und zu diskutieren. Bei Mahnungen und gutem Rat sind Gefühle mit im Spiel und bei richtiger Gestaltung sprechen sie die Gefühle an. Imam Ali, Friede sei mit ihm, berichtet: Der Prophet schickte mich nach Jemen und empfahl mir: O Ali, bekämpfe niemanden, ohne ihn vorher zum Islam eingeladen zu haben. Außerdem heißt es in einem Schreiben, welches Khalid, der Botschafter des Propheten, an diesen verfasst hat: Und ihr habt mich zu dem Stamm des Haris ibn Kab geschickt und gesagt und befohlen, 3 Tage lang keinen Krieg gegen sie zu führen und sie zum Islam einzuladen. Daraufhin antwortete ihm der Prophet: Ich habe gesagt, dass Haris ibn Kab und sein Stamm, noch bevor du mit ihnen Krieg führst, sich ergeben haben und der Einladung zum Islam gefolgt sind und bezeugt haben, dass es keinen anderen Gott als den einen Gott gibt. Gib ihnen nun frohe Kunde und komm zusammen mit ihren Vertretern zu mir. Das Erstreben eines friedlichen Zusammenlebens gehörte zu den Grundsätzen des Propheten in seiner Außenpolitik. Der Koran hält dazu an, wenn möglich, Frieden zu schließen, und wir sehen es ebenso an der Vorgehensweise des Propheten. Gefechte waren für den Propheten das letzte Mittel, das nur eingesetzt werden durfte, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gab.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran, verehrte Damen und Herren. Nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Buye Sharji mit der ungefähren Übersetzung Tropischer Duft von Nasser Abdullahi. Viel Spaß!
اهل باران، اهل دریا، اهل اندوه غروبیم، از دیار شعر و شرجی، از کویر و از جنوبیم، از دیار شعر و شرجی، از کویر و از جنوبیم، از کویر صاف و ساده، از جنوبی خرد و خسته سر به آزادی تکیده بال پروازی شکسته سر به آزادی تکیده بال پروازی شکسته
به سینه بندرم با رمز و رازم آی صدای جفتی و ناله است سازم کسی از درد جفتی خوب دانه آی که چون نیدردم
خسته ایم اما نخموش شاعر دریا و دردیم مرد مرد سان بندر مرد میدان نبردیم روز عشق و آتش و خون مردی مردان ماییم با دل خسته دلیر و بالم بسته صداییم با دل خسته دلیل و بالم بسته صداییم دریا ترینی با صداقت هم صدا با سخاوت هم نشینی اهل خاک تشنه اما دل به دل دریا ترینی با صداقت هم صدا با سخاوت هم نشینی هم نشینه ماه و دریا در صفای روی شرجی شرف خانه بغز بندر آشنای روی شرجی شرف خانه بغز بندر آشنای روی شرجی شرف خانه بغز بندر آشنای یه شرجی شرف خانه بغز بندر آشنای موی شرجی
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag, die jüngsten Präsidentschaftswahlen im Iran. Gute Unterhaltung.
Ayatollah Khamenei hat gesagt, in der islamischen Staatsordnung entscheidet das Volk. Die Bürger bestimmen über ihr Schicksal und ihre Angelegenheiten. Das ist eine reale Tatsache. Am Freitag, dem 18. Juni 2021, wählten die Iraner ihren 8. Staatspräsidenten. 7 Kandidaten waren vor den Wahlen bemüht, im Rundfunk und Fernsehen, im Cyberraum und in den Städten, sich und ihre Regierungspläne vorzustellen. 3 von ihnen traten kurz vor den Wahlen von ihrer Kandidatur zurück. Schließlich wurde Ayatollah Sayyid Ibrahim Raisi mit ca. 18 Millionen Stimmen für die nächsten 4 Jahre zum Staatspräsidenten gewählt. In den Wahllokalen wurde genau auf die Durchführung der Vorsichtsmaßnahmen gegenüber dem Virus Covid-19 geachtet und die Zahl der Wahlzentren wurde erhöht und die Wahlzeit verlängert, um so weit wie möglich die Gesundheit der Wahlteilnehmer zu schützen. Die diesjährigen Präsidentschaftswahlen waren verschieden von den vorherigen Wahlrunden. Schon mehrere Monate zuvor haben Staaten und oppositionelle Gruppen und Gegner der Islamischen Republik Iran mit ihrer trickreichen Propaganda in zahlreichen persischsprachigen Fernseh- und Rundfunkprogrammen ebenso wie im Cyberraum die Iraner aufgerufen, nicht an den Wahlen teilzunehmen. Natürlich ist diese unübliche Methode, die als Einmischung in interne Angelegenheiten anderer Länder gilt, schon früher mehr oder weniger benutzt worden. Aber diesmal griffen die Medien, die der Islamischen Republik Iran feindlich gesinnt sind, zu neuen Methoden, um die iranische Bevölkerung von der Wahrnehmung ihres Wahlrechts abzubringen. Es ging ihnen darum, einen dermaßen starken Rückgang der Wahlbeteiligung zu erzielen, dass die Legitimität der islamischen Staatsordnung in Frage gestellt und ein Systemsturz in die Wege geleitet wird. Hinsichtlich der groß angelegten Propaganda-Offensive des Feindes hat Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution Iran, vor den jüngsten Wahlen in einer Ansprache gesagt: Vielleicht lässt sich nirgendwo anders auf der Welt noch ein weiteres Land finden, wo die Wahlen all diesen Attacken von Feinden ausgesetzt werden. Bei den bevorstehenden Wahlen sind es schon einige Monate, dass die amerikanischen Medien und die Medien in England und jene Legionäre, die unter ihrer Flagge stehen und in diesen Medien beschäftigt sind, sich vorausgeben, um vielleicht die Wahlen ins fragliche Licht zu rücken, die Beteiligung der Bevölkerung an den Wahlen zu verharmlosen und in irgendeiner Weise falsche Vorwürfe im Zusammenhang mit den Wahlen in der Islamischen Republik zu machen. Um die bösen Absichten und die bewusste Volksverdummung der ausländischen Medien zu verdeutlichen, sagte er: Interessanterweise gibt es einige Länder, die mitten im 21. Jahrhundert von einem Volksstamm regiert werden und in denen es überhaupt keine Wahlen gibt, die aber 24-stündige Fernsehprogramme gestartet haben, in denen sie sich gegen unsere Wahlen äußern und behaupten, die Wahlen im Iran seien nicht demokratisch. Das gehört zu den Kuriositäten unserer Zeit. Die Medien, die die Islamische Republik Iran ablehnen, fühlten sich durch einige Dinge besonders angespornt. Die Bevölkerung zur Nichtteilnahme an den Wahlen zu animieren, nämlich die berechtigten Klagen über Probleme und Missstände wie die Verteuerung, Arbeitslosigkeit und Rückgang der Kaufkraft. Diese Probleme gingen aber zum großen Teil auf die Sanktionen des Auslands zurück und haben nur teilweise mit der Fehlplanung von Verantwortungsträgern zu tun. Doch Ayatollah Khamenei sagte, dass dies kein Grund für eine Nichtteilnahme an den Wahlen sei. Er sagte: Nun gut, einige sagen, wir haben doch an den Wahlen teilgenommen. Und was hat es genützt? In meinen Augen beklagen sie sich zu Recht. aber Ihr Rückschluss ist nicht angemessen. Ja, Ihre Beschwerden sind berechtigt und sie müssen beachtet werden. Die zukünftige Regierung muss es in ihrem Regierungsprogramm ganz oben anstellen, sich um diese Bevölkerungsgruppen zu kümmern. Es geht jedoch darum, dass das Problem sich dadurch nicht lösen lässt, dass jemand nicht zur Wahlurne geht und auf die Wahlurnen böse wird. Wenn diese Probleme gelöst werden sollen, dann ist das nur möglich, wenn die verschiedenen Gemeinschaften und wir alle zu den Wahlurnen gehen und unsere Stimme für jemanden abgeben, von dem wir glauben, dass er die Probleme lösen kann. Warum auch immer, die Hälfte der Wahlberechtigten hat nicht an den 13. Präsidentschaftswahlen teilgenommen. In vielen westlichen Staaten ist aber auch eine solche Wahlbeteiligung nicht selbstverständlich und oft nur durch große Propaganda und mit Verlängerung der Fristen für die Stimmabgabe möglich. Dass seit dem Ausbruch des Virus Covid-19 die Wahlbeteiligung in anderen Ländern durchschnittlich um 10% zurückgegangen ist und Corona auch bei dem relativen Rückgang der Beteiligung an den jüngsten Wahlen im Iran mitgespielt hat. 62% der Wahlberechtigten haben für Seyed Ebrahim Raisi gestimmt. Das mag daran liegen, dass er entschieden gegen Korruption und Diskriminierung eintritt, sich nicht zu Schulden kommen ließ, revolutionär denkt und sich für die Bevölkerung einsetzt. Er wurde 1960 in Mashhad geboren. Als 1979 die Islamische Revolution im Iran siegte, studierte er gerade an dem Theologischen Zentrum in Rom. Mit 20 wurde Raisi Mitglied des Justizapparates und machte mit seinen Kapazitäten und seiner Redlichkeit Regierungsverantwortliche wie Imam Khomeini und Ayatollah Khomeini und weitere wichtige Persönlichkeiten des Staates auf sich aufmerksam. 10 Jahre lang war er stellvertretender Leiter der Judikative und vor circa 2 Jahren wurde er vom Revolutionsoberhaupt zum Leiter dieser Regierungsgewalt bestimmt. In dieser kurzen Zeit von 27 Monaten bewies er der Bevölkerung, dass er fest entschlossen gegen Wirtschaftskorruption kämpft und sich wirksam für den erneuten Aufschwung der Inlandsproduktion einsetzt. Raisi hat in den Islamwissenschaften den hohen Grad eines Mujtahid erreicht, der in der Lage zur selbstständigen Rechtswendung ist. Außerdem hat er an der Universität den Doktor in islamischer Jurisprudenz und islamischen Gesetzgrundlagen erworben. Natürlich stellt die Bevölkerung große Erwartungen an ihn bezüglich Beseitigung von Problemen wie Inflation, Arbeitslosigkeit, Korruption, Benachteiligungen, illegale Wareneinfuhr, Verbesserung des Wirtschaftswachstums und Beseitigung der Hindernisse für die Inlandsproduktion. In den Vorträgen und bei Interviews im Vorfeld der Wahlen hat der inzwischen vom Volk gewählte Staatspräsident die Bewältigung solcher Probleme hervorgehoben und Lösungswege vorgestellt. Die Präsidentschaftswahlen, die am 18. Juni im Iran stattfanden, waren so von Bedeutung, dass sie eine andere wichtige Wahl, die am gleichen Tag stattfand, in den Schatten stellte, nämlich die Wahl der Islamischen Stadt und Landräte. Bei dieser Abstimmung wählen die Bürger Vertreter, die über Angelegenheiten ihrer Stadt oder ihres Dorfes bestimmen und sich für die Weiterentwicklung ihres Wohnortes einsetzen. Mit anderen Worten, ähnlich wie der Staatspräsident für die Verwaltung und den Fortschritt des Landes verantwortlich ist, tragen die islamischen Stadt- und Landräte neben den von ihnen gewählten Bürgermeistern die Verantwortung für bessere Dienstleistungen an die Bevölkerung in ihrer Stadt oder in ihrer Dorfgemeinde. Am Freitag, dem 18. Juni 2021, wurden außerdem in einigen Wahlbezirken des Landes in einer Stichwahl Vertreter fürs Parlament gewählt und die Wahlberechtigten konnten ihre Stimmen für Mitglieder des Führungsexpertengremiums in die Urnen werfen. An diesem Tag zeigte sich wieder, wie viel Wert auf die Stimme der Bevölkerung in der Islamischen Republik gelegt wird. Ayatollah Khamenei hat diesen Grundsatz mit folgenden Worten unterstrichen. In der islamischen Staatsordnung entscheidet das Volk. Die Bürger bestimmen über ihr Schicksal und ihre Angelegenheiten. Das ist eine reale Tatsache.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstudent.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.